Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Robotaxis auf den Straßen in München, autonomes Carsharing in Hamburg. Das sind nur zwei von vielen Projekten von wegen Fahren ohne Fahrerin. Und die Autokonzerne, die setzen viel Hoffnung auf diese Projekte, denn sie sehen eine Chance, dem Dilemma zu entkommen und Verkehrswende zu gestalten mit Individualverkehr. Andreas Herrmann ist Direktor am Institut für Mobilität der Universität St. Gallen, lehrt und forscht auch in London und Stockholm. Und Andreas Herrmann beschäftigt sich schon lange mit den Chancen und Risiken von autonomem Fahren. Um 7.38 Uhr einen schönen guten Morgen, Herr Herrmann.
Guten Morgen, Frau Welti.
Was bringt das autonome Fahren für den Klimaschutz, wenn Sie und ich nicht mehr am Steuer sitzen, aber trotzdem alleine im Auto?
Ja, autonomes Fahren hat durchaus die Chance, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, weil diese Fahrzeuge im Prinzip ja auf einer Perlenkette aufgereiht sind. Die Fahrzeuge kommunizieren miteinander, sie kommunizieren mit der Infrastruktur und es führt natürlich dazu, dass diese Fahrzeuge viel harmonischer unterwegs sind, als wenn wir manuell fahren.
Aber muss es nicht trotzdem das Ziel sein, den Individualverkehr insgesamt zu verringern, weil die Rechnung doch einfach ist? Weniger Autos, weniger CO2, weniger Abgase und Feinstaub.
Ja, das ist eine Facette davon. Also was Sie gerade eben angesprochen haben, das führt dazu, dass wir vielleicht 30-40% weniger Strom, weniger Sprit brauchen, weil diese Fahrzeuge viel harmonischer unterwegs sind. Der zweite Aspekt, den Sie erwähnen, ist, dass wir in Sharing-Betrieb gehen, dass wir Fahrzeuge besser auslasten. Wir haben im Schnitt eine Auslastung von 1,4 Personen pro Fahrzeug. Und wenn wir da natürlich hochkommen auf 1,7, auf 1,8 Personen pro Fahrzeug, kann man deutlich weniger Fahrzeuge in die Straßen bringen und haben damit natürlich einen CO2-Effekt. Das ist völlig klar.
Wie sehr gefällt oder missfallen solche Konzepte dem Kooperationspartnern Ihrer Forschung wie Porsche oder Audi?
Ja, es ist natürlich so, dass die Automobilindustrie seit 130 Jahren das gleiche Geschäftsmodell hat. Der Mensch kauft das Fahrzeug, der Mensch fährt das Fahrzeug. Und jetzt kommen wir natürlich in eine Zeit hinein, in der dieses Geschäftsmodell auf dem Prüfstand steht. Es ist so, dass diese Technologie nicht in erster Linie von den Automobilherstellern getrieben wird, sondern von den vielen Technologieunternehmen, die ihre Chance darin sehen. Also die Automobilindustrie ist zögerlich, sie ist zögerlich in Deutschland, aber ich glaube, wir sind an einer Schwelle, an der sie gar nicht mehr um dieses Thema herumkommt.
Das heißt, welche Rolle können dann autonome Carsharing-Projekte und Fahrservices spielen?
Also wir sehen jetzt erste Projekte in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern. Sie übernehmen in der Regel die letzte Meile, die erste und letzte Meile. Das heißt, sie sind angedockt an S-Bahnen, an U-Bahn-Stationen und machen im Prinzip die Feinverteilung in die Fläche hinein, in die Wohnquartiere hinein, in die Innenstädte hinein. Wir werden das in Paris sehen, wo also ganze Innenstadtbereiche zukünftig abgesperrt sind und dort nur noch mit autonomen Fahrzeugen Zugang möglich ist.
In der Stadt ist das ja gut vorstellbar, aber geht bzw. fährt das dann auch auf dem Land? Da ist es ja manchmal überhaupt schwer, ein Taxi zu kriegen.
Ja, da haben Sie recht. Die Anbindung an das Land ist sicherlich der zweite Schritt, der dann kommt. Aber auch dort gibt es ganz neue Chancen. Stellen Sie sich vor, wir haben in vielen ländlichen Regionen eine Flucht von Dienstleistungen. Es gibt keine Ärzte mehr, keine Friseure mehr, keine Poststationen mehr. Und man kann natürlich heute mit mobilen Fahrzeugen, mit autonomen Fahrzeugen, diese Dienstleistungen wieder hineinbringen. Man kann sozusagen autonome Lebensmitteltransporte organisieren und vieles mehr. Aber ich gebe Ihnen zu, der Fokus liegt derzeit darin, die Verkehrsprobleme in den Megastädten dieser Welt zu lösen.
Aber es wäre ja schon sinnvoll, wenn der 75-Jährige vielleicht nicht mehr selber fahren würde, der auf dem Land oder im Dorf lebt.
Ja, da haben Sie recht. Die Gesellschaft wird immer älter und es führt natürlich dazu, dass auch die Unfallträchtigkeit in die Höhe geht. Und wenn wir es dann schaffen, immer mehr Fahraufgaben an die Fahrzeuge zu übergeben, führt es einerseits dazu, dass Unfälle reduziert werden. Andererseits kann man diesen Menschen auch Mobilität ermöglichen, die vielleicht bislang jetzt nicht mehr möglich ist.
Aber wie kann es denn gelingen, dass der 75-Jährige sich auch freiwillig in so ein autonomes Fahrzeug hineinsetzt, nachdem er jahrzehntelang selber gefahren ist und glaubt, mit dem Lenkrad verwachsen zu sein?
Genau. Das ist hier das Thema, dass wir natürlich unsere eigenen Fähigkeiten überschätzen. Ich mache das hier immer in St. Gallen. Wenn ich Executive, also Manager vor mir habe, frage ich immer, wer fährt von euch überdurchschnittlich gut? Und es führt dazu, dass
alle.
Hände, alle Hände gehen nach oben und es zeigt schon, dass wir natürlich uns völlig überschätzen. Die Realität ist eine andere. Über 90% der Unfälle haben mit menschlichem Versagen zu tun. Und es hat natürlich auch etwas zu tun mit dem Alter. Ja, das lässt sich in vielen Statistiken zeigen. Wir hier in der Schweiz, wir müssen ab einem bestimmten Alter regelmäßig Nachschulungen machen, wir müssen Tests machen. Das könnte natürlich dazu führen, dass man dann zur eigenen Erkenntnis kommt, ich bin doch nicht mehr verkehrstauglich und übernehme oder lasse mich dann chauffieren von einem autonomen Fahrzeug.
Im Flugzeug vertrauen sich viele dem Autopiloten an, ohne es so ganz genau zu wissen, wann das der Fall ist. Im Auto haben mindestens genauso viele Bedenken. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, es gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, im Flugzeug sehen wir gar nicht, was vorne im Cockpit los ist. Wir haben immer die Vorstellung, da sitzen zwei Piloten, die aufmerksam bei der Sache sind. Sind sie wahrscheinlich auch. Aber wir können uns gar nicht vorstellen, dass sie im Grunde gar nichts mehr machen. Wir kriegen ja den Steuerungsvorgang im Flugzeug gar nicht mit. Und der zweite Punkt ist, dass der Straßenverkehr viel komplexer ist als der Luftverkehr. Stellen Sie sich vor, was alles auf so einer Straße los ist. Da kommt Fußgänger, da fliegt ein Ball auf die Straße. Da sind Radfahrer unterwegs. Das sind alle möglichen Verkehrssituationen, die man gar nicht vorher antizipieren kann. Und der Straßenverkehr ist ein Verkehr, der ja jetzt schon bei uns im Prinzip nicht nur über die Regeln funktioniert, sondern auch über die Augenkontakt, über Gesten, teilweise auch über laute Sprache. Also es ist ein sehr komplexes System, das auch nicht so leicht zu erlernen ist für die autonomen Systeme.
Und kann das tatsächlich gelingen, dieses komplexe System, ganz ohne Menschen?
Ja, also die Technik ist hier sehr weit. Also ich kenne Beispiele, da kann im Prinzip die Technologie erkennen, dass zwei Kinder auf gegenüberliegenden Straßen.
Aber es hat auch schon tödliche Unfälle gegeben.
Ja, es hat tödliche Unfälle gegeben. Die gibt es aber im manuell betriebenen Verkehr auch jeden Tag viele. Es kommen ja 1,2 Millionen Personen pro Jahr um im Straßenverkehr. 50 Millionen werden weltweit verletzt. Also es ist klar, es wird weiterhin Unfälle geben, aber das System dürfte doch insgesamt besser sein als wir. Und ich darf vielleicht den Satz noch zu Ende führen. Ich kenne Beispiele, wo im Prinzip die Technologie erkennen kann, dass zwei Kinder auf gegenüberliegenden Straßenseiten bereits miteinander kommunizieren, was im Prinzip darauf hindeutet, ein Kind könnte gleich loslaufen. Also man wird immer besser, indem eben Daten gesammelt werden aus dem realen Geschehen.
Die Zukunft des autonomen Fahrens ist gar nicht mehr weit entfernt, sagt Betriebswirtschaftswissenschaftler Andreas Hermann. Und ich danke sehr fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Danke, Frau Welti.